Sommer such ein Liebchen hier im Garten und Gefild. Da sind die Tage lang genug, da sind die Nächte mild.
Sommerlich gekleidete Menschen, Stände und Verkaufsbuden neben der Kirche. Ein Schmied werkelt am offenen Feuer und richtet auf dem Amboss einen Beschlag aus Eisen. Ein Tischler glättet mit scharfer Klinge eingespanntes Holz. Ein Schneider besäumt eine Weste. Es gibt Honig, Backwerk, Gemüse, Obst und Holzspielzeug. Zwischen den Buden stehen Bänke und Tische aus roh gezimmerten Bohlen. Unter einem Baum wartet ein gesatteltes und gezäumtes Pferd samt seinem gelangweilten Besitzer auf Besucher, welche willens sind, den Festplatz zu umreiten. Es mutet an wie eine Zeitreise. Eine Dame mittleren Alters in einem weißen, schulterfreien, mit zarten Blumen bestickten Kleid hält sich zum Schutz ihres Teints einen seidenen Schirm über ihren Kopf. Und sicherheitshalber ist sie noch mit einer lose unterm Kinn zusammengebundenen Stoffhaube behütet. Im Vorübergehen betrachtet sie mich wohlgefällig lächelnd. Mich, der ich an meinem Schoppen dunklen Holunderwein snippe. Ein wahrlich kräftiger Trunk. Am Rande des Marktes steht, auf eine Hellebarde gestützt, graubärtig ein Wächter. In rotblauer Uniform, mit heller Schärpe und schwarz-goldenem Dreispitz. Der wacht über das ganze Geschehen.
Biedermeier an der Elbe. Werben, die kleinste Hansestadt der Welt. Feature von Gerhard Pötsch.
Die kleinste ist angenehm überschaubar und auch zu Fuß schnell und in alle Richtungen zu durchqueren. Die sich der mittelalterlichen Stadt durchaus bewussten Bürger haben ihre alten Häuser und Bauten herausgeputzt. Die Gehwege sind kleinteilig gepflastert, die Bordsteine vor den Toreinfahrten, die einem Heuwagen Durchlass gewähren müssen, ordentlich abgesenkt. Seitlich der Haustüren aus Eichenholz, zu deren Schwellen man gewöhnlich über ein, zwei Stufen aus Sandstein emporsteigen muss, stehen üppige Blumenkübel aus Ton oder Steingut. Je nach Jahreszeit sind sie mit blühenden Stauden bepflanzt. Alle Straßen des Ortes sind nach altem Muster neu gemacht. Die Segnungen mit Fördermitteln haben auch diesen abgelegenen Winkel erreicht. Die neuen Gussdeckel der Kanalisation, wappenverziert, bezeugen den Einzug der neuen Zeit. Es ist Juli. Werben feiert sein stilvolles Bürgerfest. Eine historische Postkutsche rumpelt an farbenfrohen Fachwerkhäusern vorbei. Die Holzladen im Erdgeschoss stehen einladend offen. Sitzt man auf dem Bock des hohen gelben Wagens neben dem Postillon, kann man mühelos in die auch nach alten Mustern neu gefertigten Holzfenster des ersten Stocks blicken. Manche der wuchtigen, oft auch doppelt übereinander liegenden Etagenbalken, die keineswegs alle gerade auf dem Mauerwerk ruhen, sind zur Straße hin mit Blumenschnitzereien versehen. Bunt angemalt treten sie besonders hervor. 7, 8, selbst 9 schmale Fenster nebeneinander, auf einer Fassadenlänge von wenigen Metern, sind eher die Regel denn die Ausnahme. Gelegentlich sind die ehemals roten Ziegel der Außenwände in hellen Pastellfarben überstrichen. Bei den Hölzern des Fachwerks überwiegen Töne von Braun. Die Stadt strahlt sommerlich, ländlich.
Nachdem die Havel ihre lange Reise durch Mecklenburg, Brandenburg und Berlin beendet hat, mündet sie unweit von Werben in jenen Strom, den schon die Kelten und Römer einst Albis nannten. Dieser Fluss entwässert das von Mittelgebirgen umgebene Böhmen zur Nordsee hin. Seine weiten Auen sind sehr fruchtbar. In ihnen riecht es seit Anbeginn nach Erde, Wasser und süßem Gras. Die Altmark ist die stillste Landschaft Deutschlands. Nördlich von Magdeburg verborgen, ruht sie in einer heute selten gewordenen Abwesenheit von Lärm.
Eingebettet in die geschützte Natur der Flussauenlandschaft bietet sich das mittelalterliche, geschlossene Ensemble der Stadt als Ausgangspunkt für Erkundungen der Umgebung geradezu an. Mein Weg führt mich schon nach wenigen Schritten zum Elbtor. Von seinem Rundturm hoch über der Stadt geht der Blick über die roten Ziegeldächer weit ins flache Land. Manchmal tut es einfach gut, nur zu schauen. Die Wiesen, breite Wiesen zwischen Deich und Fluss, nennt man hier Allmende. Das fette, fruchtbare Weideland zeigt alle Schattierungen von Grün. Hier sprießt es noch zart und frisch. Dort sind auch schon Inseln von hellem Gelb, von sandigem Gelb und erdigem Braun zu sehen. Sträucher eng aneinander gedrängt, wispern im Wind. Ihre Blätter glitzern dabei silbern in der Sonne. Einzeln stehende Bäume haben sich verabredet, keinesfalls höher als die linke Hand mächtig aufragende gotische Hallenkirche zu wachsen. Und immer wieder geht der Blick zum Fluss.
Kurz nach der ersten Jahrtausendwende rebellierten die damals hier ansässigen Elbslawen des Stammes der Leutizier. Kaiser Konrad II., der erste Lenker und Schützer des Reiches, verlangte von ihnen die Zahlung hoher Tribute. Er wollte jenes gelobte Land, das keinem Herrscher gehörte, kolonialisieren. Seine Verhandlungen mit den wendischen Fürsten scheiterten. Trotz wüster Gewalt, welche der christliche Herr und König aus dem Geschlecht der Salier fortan einsetzte, kehrte auch in den nachfolgenden Epochen nur mühsam Ruhe ein. Kriegerische Scharmützel dünnten die Bevölkerung der Altmark immer wieder aus. Sogenannte Lokadoren, also Unterpächter der im Auftrag des Kaisers eingesetzten Grundherren, sammelten westwärts Menschen um sich, vorzugsweise Holländer und Flamen. Die wussten, wie man die jährlichen Hochwasser eindämmte. Als Siedler sollten sie auf diesem gottlosen Boden den Neuanfang wagen und sesshaft werden. Aus dem östlichen Bauernvolk und den westlichen Kolonialisten wuchs ein bodenständiger Menschenschlag. Ihren Lehnsherren untertan und dank des fruchtbaren Bodens, den sie fleißig bewirtschafteten, auch unabhängig, bis zur Sturheit hin.
Das Glockenspiel der Fantasie hat zauberhafte Harmonie. Es singt der Seele ihr Geläut, so schmeichelt von Unsterblichkeit.
Der Fluss bestimmt hier alles. Die Landschaft, die Erinnerungen, selbst das Sein der Menschen, die hier leben. Seine majestätische Ruhe überträgt sich auf geheimnisvolle Weise auf den Betrachter.
Die Burg Werben lag strategisch wichtig am Flussübergang, unweit gegenüber der Havelmündung. Slawischen Ursprungs bedeutet Werben so viel wie unter den Weiden.
Die Landschaft ist geprägt durch diese wunderbaren Kopfweiden auch. Die haben ja auch was ästhetisch Schönes, etwas abendlich Unheimliches auch und so. Die regen ja, sagen, die Theodor Stormsche Fantasie an.
Das ist Friedrich Schorlemmer. Ein streitbarer, wortgewaltiger Theologe. Hat in Werben Jahre seiner Kindheit verbracht.
Aber eben sehr prägende Jahre. Prägend einmal durch diese wunderbare, große, gotische Hallenkirche, die hier steht. Den riesengroßen Garten, den mein Vater bestellt hat. Und ich war der Älteste und mich hat das kräftig mit rangenommen. Aber wohl am meisten diese kleine Stadt, Hansestadt Werben, die ja im Wesentlichen noch die Umrisse der mittelalterlichen Stadt hat und direkt an die Elbe grenzt.
Auch heute nutzt man wieder die Kopfweiden. Ihre tiefen Wurzeln halten den fetten Boden bei Hochwasser fest. Der Aufguss ihrer Rinde ist ein schmerzlindernder und fiebersenkender Trunk. Und ein Tee ihrer Blätter wirkt harntreibend. Die Ruten wurden für die Korbflechterei, Zäune und in Verbindung mit Lehm als Baumaterial für Wände benutzt. Den Bauern der Gegend fehlte es ständig an Nachschub von Körben für ihre Rüben, Kartoffeln und das Obst. Fledermäuse und Eulen finden in ihren hohlen Stämmen Unterschlupf und Nistgelegenheit. Und in der Kirche haben in manchen Gemeinden die Frühlingsboten der Weiden, nämlich die Zweige mit den Blütenkätzchen, die Palmwedel ersetzt.
Wir haben hier sehr feuchtes Land gewesen, bis dann Walter Ulbricht 1958 hier so eine Aktion der FDJ ausrief hier, also nicht erst Junkerland in Bauernhand und dann also Wischeland-Aktion. Ich kann nicht genau mehr sagen, wie das ist. Es gibt auch ein Wischelied. Und da kamen dann die FDJler und haben hier die Gräben bereinigt, weil nämlich mit der Zerstückelung des ganzen Landes, also der, wenn man so will, der Privatisierung, keiner mehr verantwortlich war für die Gräben und für den Abfluss und die Verlandeten. Dann kamen die und sagten, so, jetzt müssen wir, damit das Land nicht immer unter Wasser steht, mit Drainage einbauen und Gräben. Und die Gräben wurden zu tief gegraben. Die hatten ja keine Ahnung. So lief also durch Drainage und zu tiefe Gräben zu viel Wasser ab, sodass wir also eher jetzt unter Wassermangel leiden.
Das Glockenspiel der Fantasie hat zauberhafte Harmonie. Es singt der Seele ihr Geläut, so schmeichelt von Unsterblichkeit.
Die Kolonisten, welche Albrecht der Bär, Gründer und erster Markgraf der Mark Brandenburg, in einer Zeit längeren Friedens einst nach Werben brachte, verfügten über die Fähigkeit des Deichbaus. Eine nie endende Aufgabe, welche von Generation zu Generation in den Familien weitergegeben wurde. Im Jahr 1358, übrigens gemeinsam mit Bremen an der Weser, wurde Werben Mitglied der Hanse. Die ortsansässigen Kaufleute erhielten Privilegien und nutzten standesgemäß ihre Gunst der Stunde weidlich aus. Es soll Historiker geben, welche behaupten, das war die eigentliche Hochzeit der Stadt.
Ich steige wieder hinunter. Mein Weg zur Elbe führt mich zur noch verwaisten Schiffsanlegestelle. Im sumpfigen Gelände hinter dem Damm, wo Bäume in den Bruchwäldern ungestört wachsen, fallen und vergehen dürfen, tummeln sich an diesem Tage blaue, seltsam schweigende Frösche. Ich habe derartiges noch nie erlebt. Anfangs glaube ich wirklich, ich sei einer optischen Täuschung erlegen, eingehüllt in diese für einen Großstädter irritierende Stille, waren Hunderte, ja vielleicht Tausende blauer, schweigender Tiere miteinander, übereinander und nebeneinander beschäftigt. Nur wenige Tage im Frühjahr zeigt das Moorfroschmännchen seine himmelblaue Paarungsbereitschaft. Ich freue mich richtig, diesem Wunder der Natur einmal begegnet zu sein. Ich gehe wieder auf Werben zu. Dann senkt sich aus dem hohen blauen Himmel ein Storch in weitem Bogen auf die grüne Wiese vor dem Fluss.
Mein Herz, wo schließt dich ein? Mein Herz, wo schließt dich ein? Es nahm die Weihestunden, nur ihm alleine sein, nur ihm alleine sein. Hast du dich selbst gefunden? Hast du dich selbst gefunden?
Schau! Dort spaziert Herr Biedermeier und seine Frau, den Sohn am Arm. Sein Tritt ist sachte wie auf Eier. Sein Wahlspruch weder kalt noch warm.
Den Anstoß zu diesem Fest lieferte Kurt Pomp, ein Bildhauer und Restaurator aus Lüneburg, der sich in Lüneburg schon seit vielen Jahren der Rettung alter Häuser und dem Denkmalschutz verschrieben hat. Von einem stadtbekannten Pensionsbetreiber am Markt, schlitzohrig, nicht ganz uneigennützig, zur unverbindlichen Stippvisite nach Werben gelockt, erkannte der das schlummernde Potenzial der Stadt natürlich sofort.
Das muss also hier gerettet werden, genauso wie Lüneburg. Ne? Da ich nun die Erfahrung hatte, ne, hatte ich ja auch den Mut, ne, das schaffe ich noch. Ne? Damals habe ich für Lüneburg habe ich 30 Jahre gebraucht, ne? Aber das ist ja noch viel kleiner. Ne? Das müsste zu schaffen sein. Ne? Und da habe ich ein Haus gekauft und ich habe die Fenster gesehen, meine Güte, das sind die originale Biedermeier-Fenster. Ne? Die anderen hätten es gleich rausgeschmissen, aber ich habe natürlich gesehen, als Fachmann sieht man natürlich ein bisschen mehr. Ne?
Übrigens auch der hiesige Veterinär Dr. Volkmar Haase im Ehrenamt Bürgermeister der Gemeinde ist ein Zugereister. Gleich nach seinem Studium, Jahrzehnte ist's her, hier gelandet, längst heimisch geworden, hat er eine Familie gegründet und Wurzeln geschlagen. Alte Bausubstanz retten und diese Idee vom Biedermeier in die Bürgerschaft tragen, Jean-Paul nannte Biedermeier übrigens vielleicht ganz passend das Vollglück in der Beschränkung, läuft so etwas reibungslos?
Sie ist eigentlich gekommen mit Herrn Bomb, muss man sagen. Wenn der Mann hier nicht hergekommen wäre, würde es das jetzt nicht geben. Hat Leute begeistert für Ideen, was zu machen und so ist dann ein Verein, Arbeitskreis für eine Altstadt gegründet worden. Und er ist aber auch der darauf achtet, das muss eben so genau sein. Wenn es nicht so ist, wird es verwaschen, dann unterscheiden wir uns von anderen nicht. Das heißt, bei so einem Fest darf es eben keinen Strom geben. Es gab keine Plastikgeschirr geben oder irgendwas. Ne? Stößt oft auf Unverständnis bei den Händlern, auch bei anderen hier. Aber das sind so die Reibungspunkte. Und es ist aber wichtig, dass er sich durchsetzt.
Für seine Verdienste um Lüneburg erhielt Kurt Pomp schon vor Jahren das Bundesverdienstkreuz. Aus der Biedermeier-Idee ist inzwischen eine Tradition geworden. Eine Attraktion, die zweimal jährlich immer mehr Besucher nach Werben lockt. Kurt Pomp selber ist auf dem Fest königlich-hannoverscher Postsekretär und Kartenverkäufer für die Postkutschenfahrt. Seine fragile Idee von einst hat die Stadtgesellschaft also bewegt. Für die Bürger am Biosphärenreservat ist dies ein weiterer Schritt in die Zukunft.
Diese stetige und fruchtbare Transfusion aus Sitten und Kulturen hat der Region schon immer einen eindrucksvollen Mix historischer Persönlichkeiten geschenkt. Otto von Bismarck sei genannt. Der eiserne Kanzler war sein Leben lang bekennender Altmärker. Johann Joachim Winckelmann, Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und der Kunstgeschichte. Otto Reuter, dessen Gassenhauer »In 50 Jahren ist alles vorbei« noch heute von Generationen herzhaft mitgesungen werden kann. An Jenny von Westphalen sei erinnert, die als Ehefrau und Sekretärin von Karl Marx gemäß ihrem Motto »Es gibt keinen Grund zur Verzweiflung« lebte. Oder auch an den Gastwirtssohn aus Werben Gustav Nagel, Wanderprediger und Eremit, dessen geistige Haltung bei den Grünen, bei Vegetariern, Naturfreunden und Tierschützern aktuell geblieben ist. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wissen, woher man kommt, um zu erkennen, wohin man gehen muss.
Also, der Altmärker ist ganz anders als der Thüringer. Also, sehr zurückhaltend. Und wenn er was sagt, dann meint das auch. Wenn er unfreundlich ist, dann ist er unfreundlich. Wenn er freundlich ist, dann ist er auch wirklich freundlich. Aber manchmal wirkt er auch unfreundlich, ist aber gar nicht unfreundlich. Das ist nur seine Art. Das Zweite, wenn man hier in der Wische, das ist dieser Teil der Altmark, also eigentlich Wiesenland, also Schwemmland, der Elbe, schwerer Boden, das prägt, wenn Sie in einem wirklich unglaublicher Mühe diesen Boden bearbeiten müssen und der dann aber auch einen unglaublichen Ertrag bringt. Das bringt dann wiederum auch großes Selbstbewusstsein der Einzelnen. Und sie sind doch ziemliche Individualisten. Dann habe ich ja hier Menschen erlebt, also einen Oikos, also einen Lebenszusammenhang, der fast noch mittelalterliche Züge trug. Also wir brauchten von außen eigentlich nur die Kohlen.
Es wird nicht immer gefeiert in Werben. An normalen Wochentagen ist es in der Stadt fast so still wie auf den Elbwiesen. Anhaltische Provinz eben. Leerstand, hohe Arbeitslosenquote, kaum junge Menschen. Aber wäre diese Idylle nicht ein Kinderparadies?
Also hier ist es schön, Kinder zu bekommen. Nur, die Eltern müssen hier auch Arbeit finden. Die vier erwachsenen Söhne meines Bruders sind alle außerhalb. Keiner hätte hier irgendwo eine Chance zu leben. Ich finde, die gesamte Wirtschaft muss sich umstellen auf das Prinzip Small is beautiful. Und in diesem Sinne hat Werben Zukunft.
Die Frage bleibt, wie man Arbeit in diese dünn besiedelte Region holt. Natürlich, ja, sanfter Tourismus. Den Elbe-Radwanderweg vom brandenburgischen Jenseits ins Diesseits von Sachsen-Anhalt verlegen. Die Radlerschar zum Verweilen in den Ort locken. In seine Hotels, Pensionen, Geschäfte, Gaststätten und Cafés. Noch mehr Ferienhäuser und noch mehr Ferienwohnungen im Biedermeier-Stil. Noch mehr Handwerkermärkte, noch mehr Feste. Noch mehr und noch mehr und noch mehr. Eine moderne Verkehrsanbindung, ein Brückenneubau, ein Steinkohlekraftwerk. Alles Dinge, für die die Blaupausen bereits existieren.
Ach, so ein Quatsch, wozu denn? Also die Elbbrücke in Wittenberge ist doch gar nicht ausgelastet. Und die zweite Elbbrücke dann bei Tangermünde reicht völlig aus. Und wenn wir hier noch ein Kohlekraftwerk hinkriegen mit Kohle aus Australien, und aus Afrika, hier ein Kohlekraftwerk, so ein Irrsinn. Ja? Aber es gibt Leute, die denken, dann kriegen wir Arbeit. Die haben keine Ahnung, wie viele Leute solche modernen Verbrennungsfabriken noch brauchen. Aktionäre, also Gewinner daran, brauchen die und drei Arbeiter. Glaube mir nicht. Aber dann kommt die Umweltvernichtung hierher. Und vor allem die Vernichtung, meine ich, weil dann wieder eine Rechtfertigung dafür gefunden würde, die Elbe weiter zu vertiefen, was wiederum zur Absenkung des Grundwasserspiegels und zum Verlanden all der schönen Weiher führt, was dann wiederum dazu führt, dass die Vielfalt der Flora und Fauna leidet.
Ja, aber worin kann denn eine Lösung liegen? Kann es überhaupt eine Lösung ohne Arbeitsplätze geben? Ein hoher Staatsbeamter hat kürzlich bei einem Termin hier in der Region messerscharf analysiert. Störche zahlen keine Steuern. Nach Optimismus klingt das nicht. Der neu errungene Status als kleinste Hansestadt der Welt ist wohl eher ein Marketing-Gag für Touristen. Ich drehe noch eine Runde um den kleinen Ortskern. Auch auf der Elbseite der langen Straße bestimmen die sanierten Fassaden das Bild. Dazwischen wenige Häuser, die wohl seit der Wende keinen neuen Anstrich mehr gesehen haben. Das meiste wird aber doch bewohnt. Und als ich eine prächtige Backsteinfassade fotografiere, spricht mich ein älterer Herr an.
Das letzte hier jetzt in dieser Reihe, das rote, da ist leer. Und das zweite danach hierher ist auch leer. Und dann hier vorne das eine ist auch leer. Und hier sind auch sehr pflegebedürftig. Und die drei sind ganz leer hier. Das hier, das neue ausgebaute hier, das Backständer, das ist auch leer. Das ist auch zum Verkauf. Der ist schon 16 Jahre ist der schon weg. So lange steht das leer. Und da waren wir gleich am Anfang, wo der Sender hat er umgebaut. Da keine Arbeit gekriegt, sondern drüben gemacht. Das ist in Bayern, das ist jetzt schon, kommt ja nicht mehr her hier. Da guckt man ab und zu, alle sechs Wochen kommt er mal, guckt, ob da steht alles. Und dann ist er wieder weg.
Ist schwarz, die Luft ist klar, im Frühling steht das Tal. Der Morgenduft netzt Bart und Haar, die Perle in der Tal. Mein Rösslein fromm, mein Rösslein komm, mein Rösslein fromm, mein Rösslein komm. Wir reiten, wir reiten, wir reiten.
Es war eine große Idee, als die magischen Sieben der Altmark Gardelegen, Havelberg, Osterburg, Salzwedel, Stendal, Tangermünde und Werben einst ein Schutzbündnis gegen Raubrittertum und Fürstenwillkür schmiedeten. Frei und unabhängig sollten die Kaufleute ihre Waren im Reich und hoch in den Norden handeln können. Und als altmärkischer Städtebund demonstrierte man am besten Zusammengeschlossenheit. Aber die wirtschaftlichen Impulse für die kleinste Hansestadt der Welt blieben gering. Einziges verbliebenes Zeichen jener Tage ist das mächtige Elbtor. Über 800 Seelen leben heute unter den Dächern der Stadt. Auf den Dächern, gleichmäßig über die Stadt verteilt, brüten mehr als 20 Storchenpaare. Im letzten Jahr machte ein Reisebus mit Touristen aus Dänemark extra deswegen hier Station. Die Begeisterung war einhellig.
Auch heute bestimmt der Fluss den Rhythmus der Arbeit in der Stadt. Kein hier Lebender hat den Deichbruch 1905 bei Schönberg noch miterlebt. Der Kronprinz samt seinem Gefolge reiste an und blickte auf die endlosen Flächen überschwemmten Landes. In alten Büchern mit aufgeschriebenen Geschichten der Geschichte, aus der wir so schwer lernen, steht darüber zu lesen, er soll erschüttert gewesen sein. Aber noch erinnern sich viele Menschen des Hochwassers am Anfang des neuen Jahrtausends. Brücken weggerissen, Straßen unterspült, Häuser überflutet und beschädigt, Dörfer evakuiert, von der Außenwelt abgeschnitten, Karrieren gewannen an Fahrt, Politiker im Ölzeug beherrschten wochenlang sämtliche Nachrichtensendungen. Urplötzlich war die Natur kein sprachloses Gegenüber mehr. Sie machte uns auf drastische Weise deutlich, wie sehr wir darauf angewiesen sind, mit ihr zusammenzuleben. Vielleicht ist diese Erinnerung noch frisch genug, um heute die richtigen, die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht gelingt es uns, sogar trotz der Beeinträchtigung unseres Wahrnehmungsvermögens, unserer Kommunikations- und Verhaltensweisen durch Lärm, Hektik und Zeitnot in Zukunft etwas besser die Sprache der Natur zu verstehen. Die Hoffnung bleibt. Durch ungezügelten Raubbau an der Natur, mit Wachstumsgläubigkeit, haben wir den Globus sturmreif geschossen. Dennoch, noch gibt es sie, paradiesisch anmutende Inseln der Ruhe. Aber die Vertreibung findet statt. Vielleicht hilft uns der Besuch einer kleinen Stadt wie Werben, das zu begreifen. Und vielleicht antwortet uns die Stille am Ufer der Elbe. Die Chance dazu ist da. Vielleicht sind wir vernünftig.
Und Anna gewesen?
Gestern war ich ja.
Und?
Ja, auch Brassen und sowas. Den Hechter ich gehabt dann gehabt. Das ist so 55 oder so.
Wo?
Nee, auf Wade.
Hörig, der bringt dann eh den Fang. So ein Lümmel, du, auf Rotwurm.
Biedermeier an der Elbe. Werben, die kleinste Hansestadt der Welt. Feature von Gerhard Pötsch.
Und hab mir eine Hand, so, und will ihn abmachen, fast an die Schuhe, will ihn abmachen, wisst ihr, da strampelt er richtig, hast du ja in der Hand zu haben, wisst ihr, reißt er Dings ab und springt aus der Hand weg, war.
Es sprachen Ariane Burbach und Klaus Manchen. Im Originalton hörten sie Friedrich Schorlemmer, Kurt Pomp, Dr. Volkmar Haase und Passanten auf der Langen Straße in Werben. Redaktion Katrin Ähnlich, Schnitt Christian Grund, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Stefan Karnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.
In der Hand habe ich ihn gehabt.
Ja, passiert.
Na ja, ich hätte ihn sowieso hingesetzt.
Ja.